SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Josef Karch einen schönen guten Abend. Es war ein goldener Nachmittag bei Olympia fürs deutsche Team. Zwei Olympiasiegerinnen, einmal im Ringen und dann im Reiten. Luise Kropf fasst zusammen.
Der Ritt fehlerfrei, die Medaille Gold. Julia Krajewski schreibt Reitsportgeschichte. Sie ist die erste Frau, die das Vielseitigkeitsreiten im Einzel gewinnt. Noch nie hat eine deutsche Ringerin eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen, bis Aline Rotter-Focken kam. Gold und das im letzten Kampf ihrer Karriere. Die Freude grenzenlos bei Christine Pudenz. Im Diskuswurf holt die Deutsche überraschend Silber und wirft sich die Fahne über die Schulter. Silber auch für Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze. Die Bahnradfahrerinnen werden knapp hinter China Zweiter.
Aus Tokio wieder zurück in den deutschen Alltag. Sollen Kinder und Jugendliche geimpft werden gegen Corona? Die Politik meint ja, unbedingt. Die Wissenschaft ist eher zögerlich. Ein Spalt hat sich da aufgetan zwischen denen, die entscheiden, und denen, die sie beraten. Das Bundesgesundheitsministerium im Verbund mit den Ländern auf der einen Seite und auf der anderen die unabhängige ständige Impfkommission, in der auch zwei namhafte deutsche Kinderärzte ihre Fachkompetenz einbringen. Für den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holleczek von der CSU ist klar.
Es ist ja ein Impfangebot. Und wer verunsichert ist, soll einfach sich mit seinem Arzt auch nochmal besprechen. Es soll ja niemand was aufgezwungen werden, sondern wir machen ein Angebot niedrigschwellig breit draußen in den Impfzentren. Und ich denke, das ist das Entscheidende. Ein Angebot zu unterbreiten für eine Gruppe, die noch nicht geschützt ist.
Impfpflicht der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, SPD, bei. Er ist auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Müller hat die Erfahrung gemacht, dass sich in seiner Stadt, also in Berlin, viele 12- bis 17-Jährige mit dem Virus infizieren.
Es ist ein Schutz und die Impfung selbst ist eben doch überhaupt nicht so risikoreich, wie manche es befürchten. Insofern finde ich es gut, dass wir so ein breites Angebot machen.
Die STIKO will diese Empfehlung freilich nicht abgeben. Der Ulmer Professor Thomas Mertens ist Chef der Kommission. Er spürt politischen Druck, will aber standhalten.
Natürlich finden wir diesen Druck, das ist klar, und den öffentlichen Druck auch. Aber ich meine, der kann jetzt nicht ausschlaggebend und wird auch nicht ausschlaggebend für unsere Empfehlung sein. Das Wichtige ist für uns, dass wir uns alle relevanten Daten, die neu international erhoben werden und die Erkenntnisse, die sich ergeben, dass wir uns die alle sehr genau anschauen.
Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch von der SPD sieht das Ganze eher pragmatisch. Es müssten einfach Lösungen gefunden werden.
Allerdings steht das Kindeswohl im Mittelpunkt bei den Kindern und die ärztliche Aufklärung muss dann auch noch intensiver sein. Bisher war das so, dieses Impfgeschehen in den Impfzentren, auch in den Impfbussen, war auf Massengeschäft ausgelegt. Das heißt, es muss eine gute Aufklärung erfolgen, aber viel Zeit für ein langes individuelles Gespräch, in dem man auch die Familiensituation beleuchtet, war bisher nicht möglich. Wenn jetzt der Druck auf das Impfgeschehen nachlässt, dann gibt es vielleicht die Kapazitäten, auch in den Impfzentren, Impfbussen, diese Beratungen auch durchzuführen.
Wie ist es aber um die Jugendlichen selbst bestellt? Was meinen die Betroffenen? SWR aktuell hat dazu Elisabeth Schilly aus Offenburg befragt. Sie ist Pressesprecherin des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg.
Also ich finde es wichtig, dass das Impfangebot jetzt für alle gemacht wird. Am liebsten jetzt die erste Impfung gleich zu Beginn der Sommerferien, dass wir es quasi schaffen würden, einen sicheren Schulstart zu haben, dass der Regelbetrieb garantiert ist im nächsten Schuljahr und dass sich jetzt die meisten schon über die Sommerferien impfen lassen können. Und ich finde es einfach sehr wichtig, das ist ein Beitrag zur Bekämpfung von Corona. Das ist eine Maßnahme, die Schulöffnung garantieren könnte oder auf jeden Fall wahrscheinlicher macht, damit auch den Regelbetrieb sichert. Und deshalb ist die für uns sehr wichtig, dass zumindest mal das Angebot gemacht wird.
Offenbar ist die Impfbereitschaft bei Jugendlichen also recht groß. In Berlin fanden heute zwei Stellungnahmen Gehör, die gegensätzlicher nicht hätten sein können, inhaltlich gesehen. Zum einen stellte die Linke für den Wahlkampf ihr Sozialpapier vor. Zum anderen positionierten sich die Arbeitgeber in der Rentenpolitik mit der Forderung, es müsse länger gearbeitet werden. Über die Linke berichtet zunächst Kilian Pfeffer.
Die Linke will die Armut abschaffen, so formuliert es Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer. Kleinere Korrekturen reichten nicht mehr aus, man müsse das ganze Betriebssystem erneuern, so Schindler. Das soll mit einem Maßnahmenpaket passieren. Große Teile davon stehen schon im Wahlprogramm, das Ende Juni verabschiedet wurde. Zum Beispiel ein Mindestlohn in Höhe von 13 Euro, der regelmäßig erhöht werden soll. Zum Vergleich, die SPD hatte sich in ihrem Zukunftspapier zuletzt für 12 Euro ausgesprochen. Die Linke fordert außerdem eine solidarische Mindestsicherung von 1.200 Euro für jeden und jede in jeder Lebenssituation, in der das gebraucht werde. Zum Beispiel als Mindestrente. Gelten soll das auch für das Kurzarbeitergeld in Höhe von mindestens 1.200 Euro. Die BAföG-Sätze sollen nach Vorstellung der Linken ebenfalls auf 1.200 Euro steigen und zwar elternunabhängig. Bei dieser Summe soll auch das steuerfreie Existenzminimum liegen.
Die Arbeitgeber hingegen sehen das Rentensystem des Sozialstaats gefährdet. Immer weniger Einzahler und viel mehr Empfänger, weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt dran sind. Kai Clement.
Die, Zitat, jetzige Finanzierung für die Altersvorsorge sieht tatsächlich alt aus. So sagt es Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der Deutschen Presseagentur und verlangt eine Diskussion über eine längere Lebensarbeitszeit. Es gehe um Generationengerechtigkeit. Man müsse die Rente enkelfest machen. Dulger schlägt Anreize für diejenigen vor, die schon jetzt bereit seien, länger zu arbeiten. So sollte man sie von Beiträgen für die Arbeitslosenversicherung befreien. Schließlich könnten sie gar nicht mehr arbeitslos werden. Wenn sie das Geld anderweitig oder für private Vorsorge nutzten, wäre das ein echter Anreiz, so der Arbeitgeberpräsident. SPD-Arbeitsminister Heil hatte zuletzt erklärt, die gesetzliche Rente sei ein zentrales Versprechen des Sozialstaats. Er lehnt eine längere Lebensarbeitszeit ab. Stattdessen setzt er auf eine starke wirtschaftliche Entwicklung mit gut bezahlten Jobs.
Fokus Südwest.
In die Debatte um mögliche Versäumnisse bei der Flutkatastrophe im Ahrtal schaltet sich jetzt auch die Justiz ein. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft, ob sie ein förmliches Ermittlungsverfahren einleitet. Konstantin Blacking.
Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Hintergrund sei laut Staatsanwaltschaft Koblenz eine möglicherweise unterlassene oder verspätete Warnung oder Evakuierung am 14. Juli. Grundlage der Prüfung sollen Todesermittlungsverfahren und andere Hinweise der Polizei sein, aber auch die Berichterstattung durch die Medien. Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, war in den vergangenen Tagen zunehmend in die Kritik geraten. Das Landesamt für Umwelt sagt, es habe den Landkreis bereits am Nachmittag darüber informiert, dass der Pegel über 5 Meter ansteigen könne. Der Landrat weist die Kritik zurück. Niemand hätte eine Katastrophe dieser Größe vorhersehen können.
Die Corona-Pandemie, der Lockdown und die Arbeit im Homeoffice haben dafür gesorgt, dass die Haushalte in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich mehr Müll produziert haben. Das geht aus der aktuellen Abfallbilanz hervor. Annika Jahn.
Fast 13.000 Tonnen Abfall sind 2020 in Baden-Württemberg angenommen und entsorgt worden, vom Bauschutt bis zum Hausmüll. Besonders beim Hausmüll ging die Zahl nach oben. Pro Person waren es 13,5 Kilo mehr als im Vorjahr. Staatssekretär Baumann begründet das vor allem mit der Corona-Pandemie. Mehr Menschen seien zu Hause gewesen, wodurch auch die Haushaltsabfälle stiegen. Mehr Kartonmüll durch Bestellungen im Internet habe es dagegen nicht gegeben. Erfreulich findet Baumann, dass mehr in den Biomüll geworfen wird und damit auch mehr Strom und Wärme erzeugt werden kann.
Das Land Baden-Württemberg fördert den Medizinstandort Heidelberg-Mannheim mit rund 40 Millionen Euro. Die sollen in den Innovationscampus Rhein-Neckar investiert werden. Phyllis Kückekoll.
Im Innovationscampus sollen die bereits bestehenden Institutionen der Lebens- und Gesundheitswissenschaften gemeinsam arbeiten. Im Rhein-Neckar-Raum gäbe es wissenschaftliche Exzellenz in besonderer Dichte, Vielfalt und Qualität, so Wissenschaftsministerin Bauer. 12% der gesamten Wirtschaftsleistung bringe die Gesundheitswirtschaft. Jeder 6. Arbeitsplatz in Baden-Württemberg hänge schließlich von der Gesundheitswirtschaft ab, so Hofmeister Kraut.
Und sonst so?
Japan ist das Land der Roboter. Sie gehören zum Alltag. Es gibt sogar den Kuschelroboter Lovot, der ganz niedlich aussieht. Man kann ihn umarmen, dann quiekt er wie ein Baby. Er soll seinen Nutzern emotionale Wärme bieten. In Corona-Zeiten erzielen die Roboterfirmen in Japan Rekordumsätze. Soziale Roboter sind der große Renner. Und jetzt bei Olympia in Tokio sind auch welche im Einsatz. Nicht als Wettkämpfer, versteht sich, sondern als Berichterstatter. Der Olympiasender NHK setzt sie als Kommentatoren ein. Und das hört sich mit weiblicher Stimme so an.
Olympische Spiele in Tokio.
Tokio Olympics.
Schwimmwettbewerb.
Tokio Aquatic Center.
Tokio Aquatic Center. Das ist der 200 Meter Freistilvorlauf der Frauen.
Große Emotionen sind seine Sache nicht. Er bleibt sachlich und zuverlässig. Da kann passieren, was will. Man möchte ihm eine Medaille überreichen.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.